That is who you are. Das bist du. So bist du. Waymaker. Miracle Worker. Klasse. Jetzt am Anfang des Jahres. Wo es ja auch wichtig ist, dass uns jemand den Weg bahnt, dass wir einen guten Weg finden hinein in dieses neue Jahr 2021. Wenn ich so mit Menschen ins Gespräch komme, in der Nachbarschaft, bei uns im Haus, wir wohnen ja in einem Mehrfamilienhaus, dann merke ich, dass die Leute ein bisschen nachdenklicher, ein bisschen anders in das neue Jahr gehen als die letzten Jahre. Es wird stark gefragt, was war eigentlich? Also manche haben das noch gar nicht verarbeitet. Man blickt stark zurück und fragt, boah, was war das jetzt? Was war? Und ausgehend davon fragt man sich dann, was wird? Das sind jetzt natürlich Fragen, die bei jedem Jahreswechsel irgendwie eine Rolle spiegeln. Aber ich habe den Eindruck, dieses Jahr werden die Fragen stärker gestellt aufgrund dieser Corona-Problematik. Was war und was wird? Was soll sein? Was darf sein? Also es geht letztlich um eine Reflexion in diesem Sinn, eine Reflexion vom Alten zum Neuen. Und es ist deswegen sehr interessant, dass uns Jesus in der Jahreslosung für dieses kommende Jahr auch eine konkrete Reflexion anbietet, eine konkrete Reflexion an die Hand gibt. Und das soll auch das Thema sein, jetzt heute bei der ersten Predigt im neuen Jahr. Was war, was wird der reflektierte Jahresanfang? Was war, was wird der reflektierte Jahresanfang? Lukas 6. 36 bis 38 und Vers 36 ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich möchte sie aber im Gesamtzusammenhang betrachten, denn nur dann wird die biblische Bedeutung und das, was Jesus letztlich gemeint hat, wirklich deutlich. Was war, was wird der reflektierte Jahresanfang? Unsere Jahreslosung hier direkt am Anfang ist eine Anweisung, ein Befehl, ist ein Ausrufezeichen dahinter. Jesus sagt, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Wenn Jesus eine Anweisung gibt, einen Befehl, dann tut er das immer, weil es keine andere Alternative für ihn gibt. Also er sieht keine Alternative zur Barmherzigkeit. Das wäre ja Unbarmherzigkeit. Deswegen sagt er hier, werdet. Er sagt nicht, ihr dürft, wenn ihr mögt. Das wird ja voraussetzen, dass es eine andere Möglichkeit, eine andere Alternative gibt. Aber Jesus sieht hier keine andere Möglichkeit. Er sieht keine andere Alternative. Und deswegen sagt er, werdet barmherzig. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Dann ist ihm sehr wichtig, dass die Jünger sich jetzt aber nicht selber, sag ich mal, zusammen reimen oder zusammen philosophieren, was jetzt Barmherzigkeit ist oder was das bedeutet. Ne? Das setzt er hier voraus, dass sie das vom Vater, also von Gott, dem Vater ableiten. Sie sollen sich daran messen, sich daran reflektieren, ist ja unser Thema. Er sagt, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist, wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Nicht werdet nicht barmherzig, wie die Menschen oder die postmoderne Gesellschaft das sehen, sondern so wie Gott barmherzig ist. Jetzt ist barmherzig ja ein Begriff, der nicht so oft in unserem Alltagssprachgebrauch vorkommt. Also ich benutze wenig das Wort barmherzig, außer in der Predigt, ne, in einem frommen Vokabular kommt das mehr vor. Aber so im normalen Gespräch, alltäglich, benutze ich das Wort wenig. Biblisch gesehen könnte man statt barmherzig auch von Mitleid sprechen. Also wer barmherzig ist, der hat Mitleid. Und wer Mitleid hat, der ist barmherzig. Es ist eigentlich derselbe Begriff. Es ist ein Begriff, den man beide Richtungen übersetzen kann hier im Neuen Testament. Und im barmherzig steht auch das Wort Erbarmen drin. Das geht dann auch wieder in Richtung Mitleid. Und Barmherzigkeit und Erbarmen sind jetzt Wörter, die gerade im Lukas-Evangelium, wo ja unsere Jahreslosung hier drin steht, recht oft vorkommen. Und da möchte ich mal eine Stelle mit euch angucken, damit wir mehr auf die Spur kommen, was innerbiblisch in den Evangelien, was Jesus eigentlich unter Barmherzigkeit versteht und was er nicht darunter versteht. Dazu gehen wir mal vor ins Kapitel 1, Vers 50. Dort sagt Jesus: Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. So steht das hier, so schreibt das hier Lukas. Sein Erbarmen hört niemals auf. Das ist krass. Das heißt, es ist unendlich. Es kennt keine Grenze. Es stoppt nicht. Und daran zeigt sich, dass Gott, Jesus, nicht einfach ein Mensch ist. Gott ist kein Mensch. Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Denn bei uns hat Erbarmen manchmal schon seine Grenze. Irgendwann nervt es, es reicht, wir haben keine Kraft mehr, keine Geduld mehr. Bei Gott hört es niemals auf. Gleichzeitig dürfen wir das aber nicht so verstehen, dass seine Barmherzigkeit halt da ist und sie akzeptiert alles, jeden so nach dem Motto Schwamm drüber. In dem Sinn, dass Gott sich selber seine Gebote, seine Wesenszüge, seine Werte gar nicht mehr ernst nimmt, sich selber nicht mehr ernst nimmt, sondern zu allem, ja, ist in Ordnung, ich bin barmherzig, ist alles irgendwie dann doch schon richtig und gut. Das ist damit nicht gemeint. So verstehen wir oft, wenn wir Gottes Barmherzigkeit hören. Hier lesen wir unser postmodernes Verständnis, unser heutiges Denken in den Text hinein, aber das ist hier nicht gemeint. Hier steht, sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zu an. Also sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit, sein Mitleid hängt schon davon ab, dass man ihn ehrt. Dass man ihn wahrnimmt, so wie er ist. Mit seinen Maßstäben, Geboten, Wertevorstellungen und allem, was so damit zusammenhängt. Uns fällt es ja auch schwer, mit Menschen barmherzig und mitleidig zu sein, die permanent das, was wir sind, beleidigen, in den Dreck treten, überhaupt nicht darauf achten. Da ist bei uns die Zündschnur sehr, sehr kurz unter Umständen, ne? Aber auch wenn wir respektiert werden, sind wir nicht unendlich barmherzig. Es geht irgendwann über unsere Kraft. Und bei ihm ist das anders. Aber die Voraussetzung ist, dass er geehrt wird. Dass er geehrt wird. Gut zusammengefasst, wie das praktisch aussehen kann, haben wir das dann im ersten Johannesbrief. Hier heißt es, wenn wir unsere Verfehlungen eingestehen, ihn ehren und ihm sagen, Herr, das war nichts. Hier habe ich gegen das, was du bist, verstoßen. Wenn wir das tun, heißt es hier, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Eine Barmherzigkeit, die bereit ist zu vergeben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis diese Welt endet und sein Reich beginnt. Wenn wir ihn ehren und ihm gegenüber unsere Verfehlungen eingestehen, dann ist auch unter uns Menschen immer wieder Neuanfang und Barmherzigkeit möglich. Das ist hier gemeint. Und nicht Schwamm drüber, Gott ist barmherzig über allem, alles, jedem. Das ist hier nicht gemeint. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen erschrocken. Ja, sogar, ja, ich muss sagen, geschockt. Weil ich sah und sehen musste, dass die Jahreslosung oft in dem Sinn interpretiert wird. Und so vollkommen aus dem biblischen Gesamtzusammenhang herausgenommen wird und mit ihr eine Botschaft transportiert wird, die sie von Jesus und vom Gesamtzusammenhang her nie hatte. Lasst uns die Barmherzigkeit Jesu, die Barmherzigkeit Gottes so wahrnehmen, wie sie ist und keine menschliche Barmherzigkeit daraus machen. Sonst legen wir jetzt am Jahresanfang gleich die Weichen in eine falsche Richtung. Das zeigt sich dann auch im weiteren Vers, in Vers 37. Da definiert Jesus dann weiter, was das jetzt ist mit dieser Barmherzigkeit. Er sagt dann, verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand so ein Gericht, dann wird Gott über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Ähnliches haben wir ja im Gebet Jesu, im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Selber die Vergebung Jesu empfangen zu nehmen und sie anderen nicht zugestehen, funktioniert nicht. Darum geht's hier. Wir sind nicht Richter. Richter wird einmal Jesus sein. Aber sein Ziel ist nicht, dass er Richter ist, und darum kam er in Gnade und Barmherzigkeit. Darum wurde er Mensch. Wir kommen ja jetzt gerade aus dieser Weihnachts- und Adventszeit. Darum hat er sich geopfert. Er hat alles an Gnade, Mitleid und Barmherzigkeit gegeben. Aber das muss erwidert werden. Erwidert werden von uns gegenüber ihm und gegenüber anderen Menschen. Wir sind nicht die Richter. Wir sind selber ja nur begnadigt. Und hier müssen wir jetzt aber wieder aufpassen, um nicht auf eine falsche Spur zu kommen. Lasst uns auch hier genau gucken, was Jesus hier meint und was er nicht meint. Dazu habe ich mal eine bekannte Stelle für uns in Johannes 8, Vers 10 und 11. Da wird eine Frau erwischt, wie sie fremdgegangen ist beim Ehebruch. Und darauf stand damals die Steinigung, die Todesstrafe. Und Jesus hat das verhindert. Er hat verhindert, dass diese Frau gesteinigt wird. Er sagt, wer keine Sünde begangen hat, darf jetzt den ersten Stein werfen. Dann haben sich alle schnell verzogen. Keiner konnte werfen, weil niemand ist ohne Sünde. Und dann entwickelt sich folgender Dialog zwischen Jesus und dieser Frau. Und den haben wir hier. Hier heißt es, Jesus aber richtete sich auf, also er hat so ein bisschen in den Sand geschrieben gehabt, und sprach zu ihr, Frau, oh, wo sind sie? Alle haben sich verzogen, ne? Hat niemand dich verurteilt? Fragte er. Sie aber sprach, niemand, Herr. Alle haben sich verzogen. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus ist barmherzig, er verurteilt sich nicht. Aber ihre Sünde akzeptiert er auch nicht. Das sehen wir ja hier. Er verurteilt nicht. Aber er beurteilt ihr Verhalten sehr klar und sagt, sündige nicht mehr. Er nennt es beim Namen. Also wir müssen aufpassen, dass wir verurteilen und beurteilen nicht verwechseln. Denn sonst heißt das, wir dürfen kein verurteilen, also wir dürfen auch nichts beurteilen, uns kein Bild mehr anhand der Bibel machen, die Sache nicht mehr prüfen. Und dann ist letztlich ja alles irgendwie gleich möglich und Gottes Gebote, und dann gilt irgendwann nichts mehr. Leider wird dieser Text und die Jahreslosung oft in dieser Richtung verstanden und interpretiert. Aber damit lösen wir letztlich Gottes Barmherzigkeit auf, denn sie besteht ja darin, dass er uns gnädig sein will, obwohl wir mit seinem Wesen, seinen Geboten nicht zurechtkommen, obwohl wir Sünder sind. Wenn wir sagen, das ist alles gar nicht, warum? Ja, dann ist irgendwann nichts mehr. Das ist dann Nihilismus. Nichts, das nichts mehr ist. Verurteilen ist nicht gleich beurteilen. Das zeigt sich hier. Wir sind nicht die Richter. Wir sollen nicht verurteilen. Beurteilen müssen wir schon. Wie sollen wir sonst auf dem Weg Jesu und in der Nachfolge bleiben? Deswegen unser Thema, reflektierter Jahresanfang. Reflektiert. Ja, es gibt ja so Berufe, da gehört Reflexion permanent dazu, so in regelmäßigen Abständen. In der Ausbildung ist das ganz oft so, ne? Beim Pastor ist das auch wichtig. Wir haben deswegen so eine Intervisionsgruppe. Da treffen wir uns regelmäßig mit anderen Pastoren, also Kollegen, und dann geht es um Intervision. Dann sprechen wir, wie es ist, was war, reden über konkrete Dinge und da geht's manchmal sehr, sehr tief rein. Das wird sehr, sehr intim. Wir reden nicht drumherum. Intervision. Ich habe einen ehemaligen Lehrer, der mir beigebracht hat zu predigen und der guckt recht regelmäßig mal in meine Predigten rein und schreibt mir dann und sagt mir mal, ja, Jürgen, so, also es ist ja wichtig, dran zu bleiben. Dann habe ich einen Freund, man könnte sagen, eine Zweierschaft, mit dem ich recht regelmäßig mich austausche und bete. Und der mir manchmal auch ziemlich klar dann sagt, pass mal auf und umgekehrt. Ja. Reflexion. Reflexion ist wichtig. Jetzt wird Reflexion ja sehr interessant oder unterschiedlich verstanden. Ne? Statt Reflexion könnte man ja auch sagen, Spiegelung, man muss sich spiegeln. Ne? Und da gibt es sehr, sehr interessante Arten, wie man sich spiegelt. Ich habe zum Teil dafür mal hier so einen kleinen Handspiegel. Ne? Also eine Art, wie wir Menschen uns oft spiegeln, ist die. Wow, ja, guck. Ich spiegel mich doch, ich sehe mich doch. Ne? Für euch ist das jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil ich euch ja nicht mehr sehe. Ne? Ja, aber was willst du? Ich spiegel mich doch. Ne? Ja, das ist nicht gerade so die richtige Art. Ne? Und dann gibt es Menschen, die spiegeln sich so. Ne? Guck mal, so siehst du aus. Das bist du. Also weißt du, ja, da ist auch so eine Distanz jetzt zwischen uns. Ne? Man hat gespiegelt, aber irgendwie ist das ja ein bisschen komisch. Ne? In beiden Arten macht man eigentlich letztlich selber zum Maßstab und spiegelt sich nicht. Sich zu spiegeln muss eigentlich so aussehen. So. Ich sehe mich hier so. Ne? Und das Gegenüber. Das ist Spiegel. Ne? Und das ist genau das, was Jesus hier seinen Jüngern beibringen möchte. So sollen sie spiegeln, reflektieren. In dem Spiegel sollen sie sich aber nicht selbst sehen. Das sollen nicht sie sein und ihre Maßstäbe, sondern Gottes Maßstäbe, Gottes Wertvorstellungen und Gebote Jesu und seinen Auftrag. Den sollen sie vor Augen haben. Darin sollen sie sich spiegeln, aber eben nicht so, sondern so. Sie sollen gleichzeitig das Gegenüber, die Menschen sehen. So ist unbarmherzig. So ist barmherzig. Aber Maßstab bleibt das, was Jesus gelehrt hat. Gottes Gebote, sein Auftrag. So sollen sie sich spiegeln. Und so müssen sie Dinge bewerten. Sie müssen Anweisungen geben. Sie müssen klar Gottes Botschaft sagen. Aber von Mensch zu Mensch. Und das in dem Bewusstsein, dass die Sache auch für sie selbst gilt. Und dass sie selbst ja nur durch die Gnade Jesu, durch sein Opfer gerettet und erlöst sind. Das ist die richtige Haltung. Mache ich mich hier selbst zum Maßstab? Kann ich genauso gut so oder so machen? Das ist Selbstbetrug. Aber einen Spiegel zu haben, der unabhängig von mir ist, Jesus, dann ist Barmherzigkeit da. Eine Barmherzigkeit, die nicht zu allem sagt, super, klar, ist doch letztlich alles erlaubt, aber auch eine Barmherzigkeit, die nicht einfach den Menschen bügelt. Eine Barmherzigkeit, die in der Mitte ist. Das ist hier gemeint. Und so kommen wir jetzt zur ersten Botschaft für uns heute hier am ersten Sonntag im Jahr. Barmherzigkeit bedeutet reflektierte Beurteilung. Reflektierte Beurteilung. Das ist Barmherzigkeit. Ausgehend von diesem Textzusammenhang, ausgehend vom gesamtbiblischen Denken. Und das ist eine andere Art Barmherzigkeit, wie wir sie oft menschlich, gesellschaftlich verstehen. Und mir ist sehr wichtig, dass wir diesen Unterschied heute wahrnehmen. Barmherzigkeit, reflektierte Beurteilung. Was bedeutet das jetzt genau in der Praxis? Das ist ja die Frage. Ausgehend von der Bibel treten hier zwei Aspekte in den Vordergrund. Der erste lautet, Gott und Jesus sehen die Lebenssituation. Sie sehen die Lebenssituation. Sie haben ihre Gebote, ihre Vorstellungen, ihre Wertevorstellungen, aber die ziehen sie nicht bürokratisch einfach durch und bügeln platt, sondern sehen die Lebenssituation. Sie sehen Notsituationen. Das haben wir auch hier im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 15. Da heißt es, dann sagte er, also Jesus, zu den Anwesenden, wenn einem von euch ein Kind in den Brunnen fällt oder auch nur ein Rind, holt er es dann nicht auf der Stelle heraus, auch wenn es gerade Sabbat ist. Ist ja logisch, wenn ein Kind in den Brunnen fällt, ne? Das Kind ist im Brunnen gefallen, ja, da holt man es heraus. Soll ja nicht ertrinken. Oder wenn ein Tier reingefallen ist, tut man es auch. Egal, welcher Tag gerade ist. Genau. Und das muss man, soll man auch, auch am Sabbat. Der Sabbat war damals sehr streng gehalten. Du sollst den Feiertag heiligen. Wer am Sabbat gearbeitet hat und gegen das Sabbatgebot verstoßen hat, der wurde gesteinigt. Darauf stand die Todesstrafe. Aber Jesus macht dir deutlich, es gibt Notsituationen, es gibt Ausnahmesituationen. Da muss man handeln, da muss man arbeiten. Die Gebote Gottes sind nicht dazu da, um den Tod zu bringen und Leben unmöglich zu machen. Steht die Notsituation gegen das Gebot, gilt immer das höhere Prinzip Leben. Darum handle und häng nicht stur am Gebot. Das wäre bürokratisch, das wäre unbarmherzig. Aber so ist Gott nicht. Gleichzeitig löst er das Gebot damit aber nicht auf, ne? Und das ist ja das Problem mit uns Menschen. Wir haben das extrem bürokratisch. Eins, zwei, drei, bumm, das muss durchgezogen werden. Ohne Ausnahme. Oder wir haben das andere Extrem. Ja, barmherzig. Ist alles in Ordnung. Letztlich kommt es nicht drauf an. Und Gott nimmt letztlich ja nicht mal sich selbst und seine Gebote ernst, sondern sagt dann doch zu allem, ist schon in Ordnung. Ja, beides ist radikal falsch. Ne? Reflexion. Ne? Ich hab's hier nochmal. Gottes Gebot. Gottes Gebot. Reflexion. Aber hier gegenüber Mensch, Leben. Und es wäre falsch, wenn ich am Sabbat sage, dann ersauf halt. Barmherzigkeit Gottes. Das Zweite, was hier deutlich wird, ist, Jesus und Gott berücksichtigen die individuelle Entwicklung. Die individuelle Entwicklung der Menschen. Das haben wir hier im Lukas-Evangelium, wieder in Lukas, Lukas 12, 47 und 48. Dort sagt Jesus, der Diener, der die Anweisungen seines Herrn kennt und sie nicht bereitwillig befolgt, wird hart bestraft, denn er handelt mit Vorsatz, wider besseres Wissen. Ein Diener, der den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird besser davon kommen. Es wird auch vielleicht eine gewisse Konsequenz oder eine Schelte geben, aber er hat es ja eben nicht gewusst. Und dann kommt das Prinzip, das dahinter steht. Jesus sagt, wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Je mehr einem Menschen anvertraut wird, desto mehr wird von ihm gefordert. Jesus macht ja also deutlich, es werden nicht alle über einen Kamm geschert, bumm, fertig. Die Jünger Jesu brauchten ja selbst 3 Jahre, bis sie so weit waren. Er brauchte Geduld. Dann konnte er sie aussenden und ihnen seinen Auftrag anvertrauen. Und dann galt auch ein anderer Maßstab, denn jetzt waren sie wissend, sie waren reif. Das ist sehr wichtig im Umgang mit Menschen. Mir begegnete das im Dienst immer wieder, wenn es darum ging, dass ein Pärchen heiraten wollte. Ich kann mich erinnern, an meiner ersten Dienststelle besuchte ich ein Pärchen, um zu planen, wie ihre Hochzeit aussehen soll. Die gehörten bei uns zur Gemeinde, einer meiner Gemeinden. Ich hatte damals 5 und die waren auch in der Jugendarbeit engagiert. Die hatten eine schöne Wohnung. Und da sage ich, boah, tolle Wohnung, groß. Wer wohnt denn hier? Wir beide, wir sind jetzt zusammengezogen. Ja, das war dann ein bisschen schwierig, so, ne? Wenn sie wussten, dass der Herr wilde Ehe ja so eigentlich nicht möchte. Zusammenleben, Sexualität gehört in den Ehebund. Ich habe das dann auch angesprochen. Ich habe betont, ich bin ja nicht der Richter. Aber ich habe sie an ihr Wissen erinnert und habe ihnen gesagt, dass es vielleicht nicht so förderlich ist, wenn ihr jetzt den Segen Gottes möchtet bei der Trauung und kurz davor steigt ihr bewusst in den Lebensstil ein, der Gott widerspricht, den er so nicht will. Und wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, neigt Gott dazu, Dinge, die ihm widersprechen, nicht zu segnen. Das heißt jetzt auch nicht, dass euch dann hier gleich der Fluch trifft und so. Gott ist ja barmherzig. Aber ist es klug, Gottes Segen zu wollen und bis dahin vorher einen Lebensstil zu führen, der ihm zuwider ist? Ich glaube nicht, dass das so klug ist. Kann sein, Gott segne nicht, auch wenn ich als Pastor noch so feierlich den Segen spreche. Ich kann ja nicht über Gott verfügen. Und tatsächlich ist sie dann Wie ist zur Trauung wieder bei sich zu Hause eingezogen? Denn sie haben gesagt, jetzt können wir das ja noch korrigieren. Wenn wir verheiratet sind, ist diese Chance für immer weg. Und sie hatten dadurch an Autorität und Vollmacht gewonnen für ihren Dienst in der Gemeinde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie waren wissend. Und hier steht's, wer weiß und dagegen handelt, könnte ein Problem bekommen. Ich hatte immer wieder auch Pärchen, Gott sei Dank, dem Herrn sei Dank, freue ich mich sehr, die nicht aus der Gemeinde kamen. Jetzt versteht mich richtig, ich mache gerne Trauungen, aber ich freue mich, wenn auch Leute von außerhalb an mich rantreten. Erst letzte Woche habe ich mit einem Pärchen telefoniert, die fragen, ob ich sie trauen würde. Sei ja, gerne, gerne. Und manchmal ist es so, dass die auch schon zusammenleben, aber dann währenddessen zu Jesus finden. Oder bei einem der beiden war es schon stärker und jetzt hat der andere auch Feuer gefangen für Jesus und sieht und wir möchten ihm nachfolgen, wir möchten heiraten. Ne? Da halte ich dann schön die Klappe und spreche das Problem der wilden Ehe nicht an. Denn sie sind unwissend in diese Situation hineingegangen und sie sind auf dem Weg in die Nachfolge zu Jesus. Dann brauche ich keine zusätzlichen Hürden und Gebote. Sie sind auf dem richtigen Weg. Mein erstes Pärchen war aber wissend. Und da sieht das anders aus. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit Gottes bedeutet reflektierte Beurteilung, nicht Verurteilung, aber Beurteilung. Das ist wichtig. Komischerweise musste ich ständig mit den Frommen diskutieren. Den einen war das auch viel zu eng, das geht doch überhaupt nicht. Und den anderen war es tatsächlich zu weit. Gott ist doch prinzipiell 1, 2, 3, das ist doch nett und er macht doch keine Ausnahmen und so. Und da sage ich, doch. Und ganz ehrlich, wäre es dir lieber, wenn Gott wie ein Bürokrat alles durchzieht? Also hier verstehe ich manchmal die Menschen, speziell die Frommen, nicht. Frag dich, ob das der Barmherzigkeitsmaßstab ist, den auch du hast. Denn Jesus sagt dir, werdet barmherzig, so wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Seid nicht barmherzig wie die Menschen. Völlig alles okay oder boah, total bürokratisch. Seid barmherzig wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Reflektiere dich jetzt im Jahresanfang und frag, wie das ist, damit du richtig ausgerichtet in das neue Jahr gehen kannst. Zweiter Teil vom Text ist ziemlich kurz, kürzer. Ja, hier heißt es, schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Wow. Also hier wird deutlich, Gott sorgt für einen gerechten Ausgleich. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen. Messt ihr mit dem negativen Maß, wird schwierig für euch. Messt ihr mit dem positiven Maß, gebt gerüttelt, gedrückt weiter. Presst alles rein, was gut ist. Dann wird Gott auch euch dementsprechend begegnen. Ja, jetzt wird daraus manchmal folgendes Prinzip abgeleitet. Ich kümmere mich dann einfach um meine Angelegenheiten, lass den mal machen. Ich toleriere ja, was der macht und deswegen interessiert mich das nicht so, darf mich nicht so interessieren und dann ist das ja in Ordnung. Ich tue ihm ja nichts. Ich tue nichts Böses. Ne? Genau. Das ist aber nicht das, was Jesus hier gemeint hat. Merkt ihr? Er sagt ja, schenkt. Er sagt, gebraucht. Jesus setzt hier Aktivität voraus und nicht eine neutrale Distanz. Das zeigt sich dann auch im Matthäusevangelium Kapitel 7, Vers 12. Da nennt er das, was er hier sagt, so als ein Prinzip. Goldene Regel, die Ranger kennen das, goldene Regel. Dort heißt es, behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Er fordert Aktivität und nicht, mir ist eher egal, was der andere tut. Ich kümmere mich nicht so sehr drum. Tu nichts, er tut mir nichts, dann ist in Ordnung. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus hier sagt. Er sagt, geht aktiv, sucht die Beziehung. Geht mit Barmherzigkeit, mit dem Guten auf die Menschen zu, dann werdet ihr Gutes zurückbekommen. Gehst du mit nichts auf sie zu, wirst du nichts zurückbekommen. Wenn dir das reicht, okay. Jesus meint, es müsste anders sein. Tja, ich weiß nicht, die meisten unter uns haben sich bestimmt schon mal irgendwo beworben. Auf eine Stelle, Ausbildungsplatz oder irgendwas. Ich habe Leute kennengelernt, die haben unzählige Bewerbungen geschrieben. Also unzählige. Und zwar immer wieder Absagen, immer wieder Absagen. Und wenn ich dann frage, na, wie ist es gelaufen, kam dann so, wurde wieder eine Absage. Wenn ich nur wüsste, warum. Wenn ich nur wüsste, wieso. Und das ist ja das Problem, ne? Heutzutage steht in einer Absage nicht mehr drin, warum abgesagt wurde. Da stehen so allgemein Floskeln. Ne? Denn man möchte den anderen ja nicht diskriminieren. Ne? Man darf nicht diskriminieren. Und deswegen schreibt man nicht rein, warum er oder sie abgelehnt oder nicht geeignet wurde. Man nennt diese Kritikpunkte nicht, denn das könnte ja diskriminierend verstanden werden. Und dann sagt man lieber nichts. Zieh mich zurück, ja, und. Ist es das? Ist das barmherzig? Hilft das? Meine Erfahrung ist, es hilft überhaupt nichts. Der andere wird völlig im Dunkeln und im Regen stehen gelassen. Er hat keine Chance zu reflektieren und nächstes Mal anders an die Sache ranzugehen. Unsere heutige moderne Art der Toleranz ist nicht automatisch barmherzig. Manchmal ist sie das genaue Gegenteil. Den anderen einfach so stehen zu lassen, manchmal ihm nichts, ist nicht barmherzig. Jesus möchte hier etwas anderes. Er möchte das Gegenteil. Er möchte nicht dieses Vermeidungsprinzip, letztlich ist mir ja egal, was der andere tut. Und ne, das möchte er nicht. Er möchte Beziehung, dass mir nicht egal ist, was der andere tut. Und dass ich zu ihm hingehe und nötigenfalls auch etwas sage. Aber nicht mit dem Ziel der Verurteilung, sondern der Beurteilung, dass derjenige auf den Weg Jesu kommt, dass er gerettet werden kann. Ist es barmherzig, den Rettungsweg zu verschweigen? Ist es barmherzig, die Gründe für eine Ablehnung einfach zu verschweigen? Hilft das dem anderen? Das ist die Frage. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute, die lautet: Barmherzigkeit bedeutet reflektierte Weisung. Reflektierte Weisung. Das ist Barmherzigkeit. Jesus gibt dir eine klare Weisung. Er sagt: Seid barmherzig. Er gibt die ganz klar als Befehl, aber meint es nicht böse. Er sagt, seid barmherzig, so wie Gott es ist. Das ist der richtige Weg, sonst werdet ihr bürokratisch, gesetzlich und bügelt vom grünen Tisch weg alles platt. Oder ihr habt letztlich irgendwann keine Maßstäbe mehr und dann ist letztlich alles gleichgültig, ne? Alles gleichgültig und letztlich vollkommen egal. Aber wir sind Gott und Jesus nicht egal. Er wurde Mensch. Er ging für uns in den Tod. Er gab alles. Und wenn er eine Anweisung gibt, meint er es auf diesem Hintergrund und er meint es gut. Was bedeutet das jetzt in der konkreten Praxis? Lass mich hier zwei Beispiele aus meinem persönlichen Erleben nennen. Vor ungefähr 15 Jahren, an meiner ersten Dienststelle, ich hatte dort 5 Gemeinden, war ich irgendwann erschöpft, ich hatte einen Burnout, ich konnte nichts mehr. Ich war ein Jahr krankgeschrieben und arbeitsunfähig. Zum Glück war ich gut aufgehoben, ich hatte einen guten Seelsorger, der war übrigens gleichzeitig mein Vorgesetzter, ne, in der Kirche, da ging das. Das war einfach gut. Und er hat mich sehr betreut und wir haben, als ich wieder stabiler war, das System, das Dienstsystem reflektiert. Und wir kamen zum Ergebnis, ja, mit den 5 Gemeinden, die sind so verschieden, stellen sich gar nicht wirklich vom Pastor ein, das geht gar nicht. Es wurde dann festgestellt, dass meine 2 Vorgänger auch Medikamente nehmen mussten und. Und es war klar, das System kann so nicht bleiben. Ja, war ich auch der Meinung. War gut. Als ich dann noch stabiler war, hat er mich dann mal gefragt, hast du eigentlich mal wieder letztlich über die 10 Gebote gepredigt oder wann hast du darüber gepredigt, speziell über, du sollst den Feiertag heiligen? Da dachte ich, ah ja, muss mal überlegen, ja bestimmt mal so und so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber die Gebote gelten, ich halte mich da schon dran. Und da sagte er, aha, so? Da dachte ich, was will der jetzt von mir? Wenn ich von allein nicht drauf kam, hat er es mir genannt, reflektierte Weisung. Er sagte, du hast gegen dieses Gebot verstoßen. Ich sehe das ungesunde System. Ich sehe, dass es deine erste Stelle war und du warst unerfahren. Aber hättest du konsequent nach diesem Gebot gehandelt, wärst du vielleicht nicht in der Erschöpfung gelandet. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich das erstmal nicht so toll fand und das Gespräch war erstmal beendet. Nächste Woche kam er dann wieder und er hatte recht. Er hatte recht. Beide Seiten waren wichtig. Und das Ergebnis war, dass ich noch 4 Jahre an dieser Stelle war und meinen Dienst ordentlich beendet hatte. Der Arzt, der mich krankgeschrieben hat, der Facharzt, der hat gesagt, mit Ihrem Dienst, das geht so nicht mehr und hier müssen Sie raus und schwierig. Und er hat immer nur drum herum geredet, ja, und das System müssen Sie verlassen und. Da kam nicht mal eine klare, reflektierte Weisung. Und da habe ich den Unterschied gelernt zwischen psychiatrischer oder psychologischer Beratung und Seelsorge, biblischer Seelsorge durch einen Bruder. Das ist ein Riesenunterschied. Dieser Seelsorger hat an mir nach diesem Prinzip hier gehandelt. Barmherzigkeit bedeutet reflektierte Weisung. Die Realität auszublenden ist nicht barmherzig. Sie wird nicht helfen. Sie wird nicht nachhaltig tragen. Frag dich, wie du gestrickt bist. Wie du im kommenden Jahr mit den Mitmenschen, mit dir selber umgehen möchtest. Ist es diese Art der Barmherzigkeit oder bist du irgendwie auf der Schiene einer anderen Barmherzigkeit. Das zweite Beispiel, das ich nennen will, sind die sogenannten offenen Geheimnisse. Fast an jeder Dienststelle, an der ich war, gab es so ein offenes Geheimnis. Also man wusste, dass die Person so und so ist, das und das Problem hat oder die und die Schwierigkeit. Man wusste es. Es wurde untereinander darüber gesprochen. Jeder hatte so seine eigene Strategie gefunden, mit der Person umzugehen. Der Person selber wurde es aber nicht gesagt. Nie. Stattdessen wurde dann mir gesagt, als Pastor, sagst du doch mal. Dachte ich auch, wow, ihr seid ja echt barmherzig. Ich komme hier neu rein und soll jetzt hier die Kohlen aus dem Feuer holen und das ansprechen, wo ihr, die die Person Jahre kennt, es nicht geschafft habt, sage ich, Leute, könnt ihr vergessen. Mache ich nicht. Einmal habe ich es dann gemacht, weil es nötig war. Ja, das war dann auch dementsprechend konfliktvoll, ne? Und die Rückendeckung von den Schäfchen war wirklich sehr, sehr mau. Ist es barmherzig, wenn es alle wissen, alle drüber reden und alle schon ihre Umgangsstrategien haben, aber der Person selber wird es nicht gesagt? Ist das barmherzig? Frag dich das. Ist das die Barmherzigkeit, die Jesus hier beschreibt? Stell dir diese Frage. Natürlich, man will den schonen, die Person und das Gegenüber. Man möchte nicht noch zusätzliche Last aufladen. Das ist alles gut und richtig. Mein Seelsorger hat das bei mir auch gemacht. Er hat den richtigen Zeitpunkt abgewartet, dass ich stabil genug war. Aber dann musste die Realität benannt werden. Wir stehen vor dem Gott, der allein wahrhaftig ist. Wir stehen vor Jesus, unserem Erlöser, der sagt, ich bin die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, steht im Johannesevangelium. Leben wir Barmherzigkeit, so wie Gott, der Vater, barmherzig ist? Oder leben wir irgendeine andere Barmherzigkeit, die aber nicht der Barmherzigkeit des Vaters entspricht? Jesus sagt hier, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Er sagt nicht, werdet barmherzig, wie die postmoderne Gesellschaft oder menschliches Denken meint, barmherzig zu sein. Werdet barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Dazu gehört manchmal eine klare, reflektierte Ansage. Wir haben das hier in Matthäus 18, da sagt Jesus, wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Zurückgewonnen. Und mir geht es jetzt nicht nur um Sünde und dass wir Fehler und so, ne? Drängt das mal ein bisschen in den Hintergrund. Mir geht es um das dahintersteckende Handlungsprinzip. Das ist ein Handlungsprinzip, das sagt, nenne die Dinge. So bist du barmherzig. Alles andere wird letztlich unbarmherzig sein und nicht auf Dauer tragen. Verstehst du Barmherzigkeit so? Ist das die Art Barmherzigkeit, die wir in der FEG Renningen leben? Das ist die Frage. Nimm das mit ins neue Jahr. Es ist unsere Jahreslosung. Ne? Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Der Herr segne uns alle dazu.